SWR 2 aktuell.
Und das sind einige der Themen bis 6:30. Die CDU stellt ein Gegenkonzept zum Bürgergeld vor. Warum? Das frage ich gleich den rheinland-pfälzischen CDU-Chef Christian Baldauf. Die Reaktionen auf die Scheinwahl in Russland sind einhellig. Das Ergebnis wurde vorher vom Kreml festgelegt, sagt der grünen Osteuropa-Experte Robin Wagener. Das Gespräch gleich hier in der Sendung. Außerdem in Freiburg endet eine Ära. Trainer Christian Streich verlässt den SC zum Ende der Saison. Dazu dann Reaktionen. Im Studio ist Gerhard Leitner. Einen schönen Montagabend. Die CDU will das Bürgergeld in seiner jetzigen Form abschaffen. Eine neue Grundsicherung soll Bestandteil einer Agenda 2030 der Partei werden. Das Bürgergeld sei zu sehr ausgeschlagen in Solidarität und zu wenig in Eigenverantwortung, heißt es darin. Die Forderung ist Teil einer großen erwünschten Sozialstaatsreform, die das Parteipräsidium heute vorgestellt hat. Über die Unionspläne aus Berlin, Sabine Henkel.
Die Bestandsaufnahme des Generalsekretärs der größten Oppositionsfraktion klingt so.
Es ist einfach etwas ins Rutschen geraten in Deutschland.
Carsten Linnemann meint den Arbeitsmarkt im Allgemeinen und die Unterstützung für Langzeitarbeitslose im Konkreten. Seine Partei, die CDU, will das Bürgergeld reformieren. Die Ampelregierung hatte es im November 2022 eingeführt. Alle Abgeordneten von CDU und CSU hatten damals zugestimmt. Heute wollen sie es verändern.
Wir werden ein gerechtes System schaffen, in dem wir vor allen Dingen für die Menschen da sind, die Hilfe bedürfen. Und auf der anderen Seite werden Menschen, die arbeiten können, auch arbeiten gehen müssen. Ansonsten entfallen Sozialleistungen.
Die CDU setzt auf Sanktionen, auf mehr Sanktionen als Arbeitsminister Heil, SPD. Auch er will härter durchgreifen. Wer sich weigert, eine zumutbare Arbeit anzunehmen, obwohl er oder sie es könnte, soll 2 Monate kein Geld bekommen. Dieser Ampelplan wird im Bundesrat von CDU und CSU blockiert. Die CDU will mehr. Sie will den Betreffenden das Geld grundsätzlich streichen. Rechtlich hält sie das für möglich, wenn sie die Totalverweigerer als nicht bedürftig einstuft. Das soll Anreiz sein, einen Job aufzunehmen. Arbeitsplätze gibt es schließlich genug, in vielen Branchen wird gesucht. Nur gibt es gar keine Statistik über Totalverweigerer. Auch der CDU-Sozialminister in Nordrhein-Westfalen, Karl-Josef Laumann, kann keine Zahl nennen, nur so viel.
Also das Thema Totalverweigerer ist eine ganz, ganz kleine Zahl. Es ist nur so, man hat ja die Debatte einfach in der Bevölkerung da.
Es geht um ein Signal. Geringverdiener haben den Eindruck, zu kurz zu kommen. Dass also Bürgergeldbezieher genauso viel Geld zur Verfügung haben wie sie oder sogar mehr. Auch um sie geht es in dieser Debatte, sagt Gitta Konnemann von der Mittelstandsunion.
Entscheidend ist, dass wir bei allem hier denken sollen an die, die gerade hier nicht am Tisch sitzen. Das ist übrigens die Mittelschicht, die noch arbeitet.
Beifall für die CDU-Pläne kommt aus Bayern, von der CSU. Auch die FDP kann gewisse Schnittmengen erkennen, anders als SPD und Grüne. Ricarda Lang lehnt rigoros ab, was die Union fordert und meint auch, wer arbeitet, habe sehr wohl mehr Geld als Bürgergeldbezieher.
Dass die Union auf soziale Kälte setzt, das ist wirklich nicht neu, aber es bleibt inhaltlich falsch. Denn wir sehen immer wieder in Studien, arbeiten lohnt sich, das Lohnabstandsgebot steht.
Der Plan der CDU steht auch. Grundsicherung statt Bürgergeld. Sie soll ein Baustein sein einer Agenda 2030, an der die CDU arbeitet.
Aus Berlin war das der Bericht von Sabine Henkel. Und über die Unionspläne will ich mit Christian Baldauf, dem CDU-Vorsitzenden von Rheinland-Pfalz, sprechen. Herr Baldauf, Ihre Partei sagt, das Bürgergeld führe, Zitat, in die Irre und sei Ausdruck des politischen Konzepts eines bedingungslosen Grundeinkommens. Glauben Sie, dass das die Bürger in unserem Land auch so sehen?
Genau das nehme ich so wahr. Die Anreize, noch arbeiten zu gehen, nehmen ab. Und es ist völlig ungerecht denen gegenüber, die niedrigere Einkommen haben und die sich anstrengen.
Ihre Partei spricht sich für harte Sanktionen gegen Totalverweigerer aus. Ja. Diese Wortwahl, die hätte ich eher rechts von der CDU verortet. Ist das Zufall?
Nein, das ist die Tatsache. Ich bin immer wieder überrascht, wo welche Wortwahlen zugeordnet werden. Man muss ja die Wahrheit sagen können. Dieses System das eingesetzt wurde durch die Ampel, führt dazu, dass man keine Arbeitsanreize mehr im niedrigen Sektor hat. Und wir haben einen anderen Weg. Wir möchten den Leistungsträgern, die sich anstrengen, auch mehr geben und sie entlasten und nur denen helfen, die sich nicht selbst helfen können, aber nicht denen, die sich nicht selbst helfen wollen.
Haben Sie nicht trotzdem Angst, dass manch einer diese Forderung kurz vor wichtigen Landtagswahlen als Wahltaktik interpretieren könnte, zumal ja eine Umsetzung auch nicht wirklich realistisch ist?
Nun ja, wir müssen ja eines sehen. Wir sind ja nicht diejenigen, die das erfunden haben. Und wir dürfen nicht vergessen, dass der Ursprungsgedanke, der durch Gerhard Schröder und die SPD-Regierung Anfang der 2000er kam, nämlich diese ganze Systematik zu verschlanken und wirklich nur denen zu helfen, die sich nicht selbst helfen können und auch nur denen zu helfen, die sich anstrengen, wieder einen Job zu kriegen, dass die jetzt ausgehöhlt wurde durch ein, ja, so kann man das bezeichnen, bedingungsloses Grundeinkommen. Man muss sich nicht anstrengen, man muss kein eigenes Vermögen einsetzen. Das geht ja alles zu Lasten all der anderen, die es bezahlen sollen und die auch nicht so viel verdienen. Und von daher sind wir ja nicht die Ursachengeber, sondern wir geben die Lösung, wie wir es machen würden.
Wie sehr freut Sie die Unterstützung der CSU und vor allem auch der FDP, die sich wohlwollend geäußert hat?
Naja, die freuen mich natürlich immer, diese Unterstützungen, weil sie nämlich zeigen, dass es in der Sache der richtige Weg ist, den wir gehen, dass wir tatsächlich erreichen wollen, dass in diesem Land wieder Leistung lohnt, dass man die auch gerne erbringt, aber dafür auch mehr bekommt als jemand, der nichts leistet, der nichts leisten kann, wohlgemerkt, nicht, sondern der nichts leisten will. Und von daher freue ich mich sehr, dass FDP und CSU es auch so sehen. Ich würde mich noch mehr freuen, wenn die Einsicht auch einmal bei SPD und Grünen kommen würde.
Wen wollen Sie denn konkret damit ansprechen, wenn Sie den Begriff Bürgergeld abschaffen wollen? Ist das auch ein Stück weit der konservativere Weg, den die CDU jetzt einschlagen will mit dem neuen Entwurf für das Grundsatzprogramm?
Es ist ja ehrlicherweise eine Kommunikationsfrage. Dieses Bürgergeld hat nun mal jetzt den Stempel, dass es gezahlt wird, ohne dass man groß sein eigenes Vermögen einsetzt, dass es in einer großen Höhe gezahlt wird, sodass sich eine Arbeitsaufnahme nicht lohnt, dass es gezahlt wird, ohne dass man Arbeit suchen muss. Und deshalb kann man den Begriff ja nicht behalten, sondern man muss ihn wieder dahin führen, wo er hingehört, nämlich auf die Frage der Grundsicherung. Das ist ja auch die Grundeinstellung bei uns in unserem Staat, dass wir helfen wollen in solidarischem Gedanken denen, die es auch notwendig haben. Und deshalb stimmt der Begriff jetzt wieder.
Die CDU will das Bürgergeld abschaffen und dafür ein neues Grundeinkommen einführen. Dazu habe ich kurz vor der Sendung mit dem rheinland-pfälzischen CDU-Chef Christian Baldauf gesprochen. Organspende, ein hochsensibles Thema, über das seit Jahrzehnten kontrovers diskutiert wird. Vor allem über das Verfahren. Soll nur der seine Organe nach dem Tod spenden, der das ausdrücklich erlaubt? Oder jeder automatisch, der nicht vorher seinen Widerspruch angemeldet hat, wie zum Beispiel in Österreich? Oder, so wie es das neue Online-Organspenderegister bei uns erlaubt, wo man angeben kann, dass man spenden will, aber eben auch, wenn man es ausdrücklich nicht will. Mehr über das neue Portal, das seit heute in Betrieb ist, von Vera Wolfskämpf.
Ja, ich möchte Organe spenden, und zwar diese. Oder nein, das möchte ich nicht. Das können Menschen nun nicht nur auf Papier, sondern auch online festhalten. Seit heute gibt es das Organspenderegister. Verantwortlich dafür ist das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte. Und Präsident Karl Bruch verkündet:
Kurz nach neun hatten sich schon 5.500 potenzielle Organspender registriert auf dem Portal ohne große Schwierigkeiten. Es läuft also glatt.
Das Ziel, möglichst viele Menschen sollen sich dort eintragen. Ab Sommer können dann die Krankenhäuser darauf zugreifen. Im Notfall sollen sie so schnell und sicher wissen, ob jemand zur Organspende bereit ist. Das erhofft sich auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach.
Die Angehörigen werden damit entlastet, aber auch die Ärztinnen und Ärzte, wo dann Gewissheit erreicht werden kann durch den Blick in das Organspenderegister.
Aber es gibt Kritik, dass die Hürden zu hoch sind. Denn momentan ist der Personalausweis mit Online-Funktion nötig, um sich einzutragen. Das ist für viele zu kompliziert. Ab Herbst soll es dann mit der Gesundheits-ID über die App der Krankenkassen funktionieren. Das eigentliche Problem bleibt aber, zu wenige Menschen erklären sich zur Organspende bereit, sagt Sandra Loder von der Deutschen Stiftung Organtransplantation.
International sind die Erfahrungen mit solchen Online-Registern leider nicht sehr ermutigend, vor allen Dingen, weil zu wenig Bürgerinnen und Bürger diese Option nutzen.
Die Zahlen zeigen das Dilemma. 8.400 Menschen in Deutschland warten auf ein lebenswichtiges Organ. Aber im vergangenen Jahr haben nur 965 Menschen ein oder mehrere Organe nach ihrem Tod gespendet. Was das Online-Register bringt, der gesundheitspolitische Sprecher der CDU-CSU, Tino Sorge.
Da muss man natürlich auch erstmal sehen, ob sich die Zahlen erhöhen. Die Hoffnung haben wir alle. Aber wenn das nicht der Fall sein sollte, dann müssen wir eben tatsächlich nochmal darüber nachdenken, ob vielleicht dann doch die Widerspruchslösung eine Mehrheit bekäme.
Die Widerspruchslösung hat in anderen Ländern zu deutlich mehr Organspenden geführt. Sie würde bedeuten, alle, die keine Organe spenden wollen, müssten dann aktiv widersprechen. Auch dazu könnte das Online-Register dienen, erklärt SPD-Minister Karl Lauterbach.
Was ich traurig finde, ist, dass wir so viele Spendebereiter haben und kommen dann nur auf 900 Spenden. Wenn Sie überlegen, dass 60-80% der Bevölkerung eigentlich spendebereit wären, zeigt das nur, wie wichtig die Widerspruchslösung wäre.
Doch zuletzt hatte der Bundestag das nach langer Debatte vor 4 Jahren abgelehnt.
Der Bericht von Vera Wolfskämpf war das über das neue Online-Organspendeportal, das seit heute in Betrieb ist. Sie hören SWR 2 aktuell am Montagabend, 18.16 Uhr. Der russische Staatschef Putin hat sich im Amt bestätigen lassen. Laut staatlicher Wahlkommission kam er auf 87% der Stimmen. Eine freie und gleiche Wahl nach demokratischen Standards war es nicht. Es gab keinen ernstzunehmenden Gegenkandidaten, der in Opposition zum Kreml-Herrscher steht. Wahlbeobachter der unabhängigen russischen Organisation Golos beklagten nie dagewesene Verstöße. Die Wahl sei weder frei noch fair gewesen und nicht demokratisch, sagen Beobachter. Reaktionen aus Berlin hat Gabor Hallas gesammelt.
Der Bundespräsident verweigert die Glückwünsche, der Kanzler ebenso.
Der Bundeskanzler hat nicht gratuliert,
sagt die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann. Die sogenannte Wahl sei weder fair, frei noch demokratisch.
Russland, das hat ja der Bundeskanzler auch bereits gesagt, ist heute eine Diktatur.
Stellt sich die Frage, wie umgehen mit einer Diktatur, mit einem Präsidenten, dessen Wahl nicht anerkannt wird, fragt man den im Exil lebenden Kreml-Kritiker Michail Chodorkowski heute in Berlin, ist die Antwort relativ klar.
Я не вижу смысла для легитимного лидера Германии.
Ich sehe keinen Sinn darin, dass ein legitimer deutscher Kanzler einen illegitimen Machthaber im Kreml anruft. Das heißt, Putin nicht anerkennen, ihm nicht die Hand schütteln, ihn vielleicht nicht mehr Präsidenten nennen, sondern zum Beispiel Machthaber. Die Frage, wie Putin anzusprechen sei, stelle sich im Moment nicht, sagt die Bundesregierung, denn es gebe keinen Dialog mit ihm. Die Außenministerin spricht von einer Wahl ohne Wahl. Aber, so sagt es Annalena Baerbock, bemerkenswert sei, dass russische Bürger während der Abstimmung gegen Putin protestiert hätten. Protest gegen Putin kann sehr gefährlich sein. Daran erinnert der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses Michael Roth. Es gebe keine Opposition mehr in Russland. Die Zivilgesellschaft werde unterdrückt.
Hier muss jeder Mensch, der sich gegen Putin und gegen seinen Imperialismus stellt, mit dem Tod rechnen und er spielt mit seinem Leben. Das heißt, dieses Land ist faschistoid, dieses Land ist inzwischen eine Diktatur.
Jürgen Hart, der außenpolitische Sprecher der Union, sagt, es falle ihm schwer, das Wort Wahl in den Mund zu nehmen. Nicht spreche für Demokratie. Es gebe weder freien Wettbewerb noch eine freie Presse. Egal wie Putin genannt wird, ob Präsident oder Machthaber, in Berlin rechnet keiner damit, dass er schnell die Macht verliert, auch wenn ihm Glückwünsche verwehrt werden.
Die Wahl in Russland sei weder frei noch fair gewesen und nicht demokratisch, sagt die Bundesregierung. Und im SWR-Tagesgespräch jetzt dazu Robert Wagener. Er sitzt für die Grünen im Auswärtigen Ausschuss des Bundestags. Er ist Osteuropa-Experte seiner Fraktion. Herr Wagener, die Bundesregierung will Putins in Anführungszeichen Wahlsieg nicht als rechtmäßig anerkennen. Sollte man nicht auch gleich den russischen Botschafter in Berlin einbestellen und ihm klarmachen, was man davon hält?
Ich finde es wichtig, dass wir insgesamt sehr deutlich machen, dass man überhaupt nicht von einer Wahl sprechen kann, über die wir da immer berichten. Es wurde in Gebieten die Abstimmung durchgeführt, die überhaupt nicht zur Russischen Föderation gehören und völkerrechtswidrig besetzt sind. Jede glaubwürdige Alternative zu Putin wurde vorher entweder eingesperrt oder ermordet oder nicht zugelassen zur Wahl. Und letztlich ist die Wahlhandlung so ausgestaltet, dass völlig undurchschaubar ist, wie das Ergebnis abgegeben wurde. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, auf allen Kanälen deutlich zu machen, dass wir das nicht für eine glaubwürdige Wahl handeln, sondern eigentlich nur für eine Akklamation eines vorher ohnehin schon feststehenden Ergebnisses.
Zumindest darüber gibt es überhaupt keine Zweifel. Gibt es denn irgendetwas an diesem Wahlergebnis, das Sie überrascht hat?
Am Ergebnis überrascht überhaupt nichts. Das Ergebnis wurde vorher im Kreml vermutlich festgelegt und ist dann so rausgekommen oder wurde so mitgeteilt. Was allerdings tatsächlich ein gutes Zeichen war, war die Abstimmung mittags gegen Putin. Es ist eine Aktion, die von der russischen Opposition durchgeführt wurde, dass sich gestern Menschen um 12 Uhr zum Wählen an den Wahllokalen getroffen haben. In Berlin waren auch sehr lange Schlangen, um mit diesem Zeitpunkt um 12 Uhr beim Wahllokal zu erscheinen, ihren Protest gegen das Regime auszudrücken. Und das hat großen Anklang gefunden.
Es gab ja sogar welche, die Tinte in die Wahlurnen geschüttet haben und Nawalnys Namen auf den Wahlzettel geschrieben haben. Ist denn die Opposition vielleicht doch stärker, mutiger, unbeugsamer als gedacht?
Also man sieht jedenfalls, es gibt diese mutigen russischen Stimmen, es gibt Russinnen und Russen, die für Demokratie, für Freiheit und für Rechtsstaatlichkeit einstehen wollen. Im Moment ist nicht abzusehen, dass die einen schnellen Erfolg haben werden. Aber es ist wichtig, dass wir an der Seite all dieser Menschen stehen und sie dabei unterstützen, eine Alternative zu diesem grauenhaften Regime darzustellen.
Wie können wir die denn unterstützen?
Das tun wir jetzt schon beispielsweise hier in Deutschland, indem wir ihnen Aufenthaltsmöglichkeiten bieten und den Raum bieten, von hier aus auch ihre Arbeit weiterzuführen und zu wirken. Das ist beispielsweise eine Unterstützung für die Exilkräfte, die zur Verfügung stehen und dann eben die Menschen in Russland identifizieren, die noch etwas tun können und ihnen beistehen. Und wichtig ist, das Regime sperrt Menschen ein, wenn es feststellt, dass sie für sie eine Gefahr darstellen, dass wir an der Seite der politischen Gefangenen stehen. Und da weise ich ganz besonders auf Wladimir Karamurza hin. Und da ist es wichtig, dass wir immer wieder auch öffentlich deutlich machen, wir sehen genau hin und schauen, was das Regime tut.
Mit vielleicht auch mehr Asylstatusbemühungen für politisch Verfolgte?
Es gibt ja dieses Instrument, mit dem wir politisch Verfolgte aus Russland aufnehmen können. Und ich halte es für richtig, dass wir da mit offenen Armen rangehen und den Menschen, die sich in Russland nicht mehr aufhalten können und sich gegen das Regime aussprechen, hier auch Aufnahmemöglichkeiten bieten.
Also Putin ist jetzt erstmal für eine weitere Amtszeit im Kreml, nochmal 6 Jahre. Rechnen Sie damit, Herr Wagenen, dass sein System noch wesentlich repressiver wird?
Das System ist in den letzten Jahren immer repressiver geworden, von einem autoritären Regime hin zu einem möglicherweise schon totalitären in manchen Zügen. Aber das ist eine akademische Diskussion. Wir sehen immer mehr Zunahme von Repressionen. Wir sehen die politischen Morde im Ausland. Wir sehen Einsperren im Inland. Es gibt kaum noch Möglichkeiten für freie Meinungsäußerung im Land. Und das ist ein Kurs, den das Regime konstant weiter verfolgt. Diese Aggression nach außen, die wir in der Ukraine sehen, die zeigt das Regime auch nach innen. Und ich rechne damit, dass dieser Kurs so weitergeht.
Putin nimmt dieses Ergebnis als Legitimation für seine weitere Politik, auch im Krieg gegen die Ukraine. Welche Schlussfolgerungen muss denn der Westen jetzt ziehen? Was ist jetzt notwendig?
Putin hat dieses Ergebnis als Legitimation für sich so haben wollen und hat es deswegen so öffentlich verkündet. Es ist ja kein Ergebnis, was anderweitig zustande gekommen wäre, sondern es ist eine Propagandamaschinerie des Apparats, die das so mitteilt, dieses Ergebnis. Das hat ja nichts zu tun mit Rückhalt in der Bevölkerung oder Ähnlichem, wie wir es bei Wahlen bei uns kennen würden, sondern es ist ein absoluter Scheinvorgang, der da durchgeführt wurde. Und Putin sagt sehr deutlich, was sein Kurs ist. Er verweigert ernsthafte Verhandlungen über die Ukraine. Sein Kurs ist die komplette Unterwerfung der Ukraine. Das sagt er sehr deutlich. Und er sagt sehr deutlich, solange in der militärischen Vorhand ist, gibt es überhaupt nichts zu verhandeln.
Ganz zynisch könnte man sagen, immerhin spielt er jetzt mit offenen Karten.
Ja, wobei ich glaube, das tut er schon sehr lange. Es ist wichtig, dass wir hinhören, was Putin sagt. Dass er der Ukraine eine eigene Staatlichkeit abspricht, hat er bereits ein Jahr vor der Vollinvasion gesagt. Und wir haben immer geglaubt, man müsse das nicht so ernst nehmen. Und wir haben spätestens mit der Vollinvasion lernen müssen, dass man sehr ernst nehmen muss, was Putin sagt.
Also vor diesem Hintergrund sind ja Verhandlungen dann eher unsinnig.
Putin will keine Verhandlungen. Ja. Und insofern gehen Forderungen darauf ins Leere. Natürlich ist es wichtig, über einzelne Details auch zu sprechen. Es gibt ja auch solche Dinge wie Kriegsgefangenenaustausche oder solche Dinge, über die muss man sprechen. Genau wie auch über das Getreideabkommen gesprochen wurde. Im Moment ist es so, dass Getreide gehandelt werden kann, weil die Ukraine es militärisch durchsetzen kann. Man kann über kleine Sachen sprechen, aber es gibt über Frieden im Moment keine Verhandlungsbereitschaft im Kreml.
Im SWR-Tagesgespräch war das der grüne Osteuropa-Experte Robin Wagener. Er sitzt im Auswärtigen Ausschuss des Bundestags und das Interview, das habe ich vor der Sendung aufgezeichnet. Bundeskanzler Scholz hat das militärische Vorgehen Israels im Gazastreifen in Frage gestellt. Nach einem Treffen mit dem israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu sagte Scholz, Israel habe zwar das Recht, sich gegen die islamistische Hamas zu verteidigen, aber die Zahl der zivilen Opfer sei extrem hoch. Das hat Scholz bei seinem Nahostbesuch am Wochenende geäußert. Nun ist Kritik an Israel von Regierungsseite aus historischen Gründen eher zurückhaltend, aber ohnehin verhallt sie die Kritik am Gazakrieg im luftleeren Raum, meint unsere Israel-Korrespondentin Bettina Meyer in ihrem Kommentar.
Staatsbesuche sind für Israels Premier Benjamin Netanyahu im Krieg an der Tagesordnung. Und so reihte sich der zweite Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz seit Ausbruch des Gaza-Krieges als weiterer Tagesordnungspunkt im Kalender des israelischen Premiers ein. Mehr war da nicht. Händeschütteln zwischen Truppenbesuchen, Kabinettssitzungen und den sehr raren Treffen mit Angehörigen von Geiseln und den deutlich häufigeren medienwirksamen Auftritten im Fernsehen, vorzugshalber im israelischen oder im US-TV. Beim Sender CNN hatte Netanyahu am Tag des Kanzlerbesuchs auch einen Auftritt. Dort wirkte er, anders als beim Treffen mit Scholz, fast aufgeregt, als er beteuerte, die Mehrheit der Israelis wolle keine Neuwahlen. In den israelischen Medien sorgte das für Empörung. Netanyahu beweist, was ihn in diesen Tagen wirklich umtreibt. Nicht die humanitäre Lage in Gaza oder das Mitleid mit den Familien der Geiseln. Es ist sein politisches Überleben in Zeiten, wo die Kritik an ihm und an seiner Kriegsführung immer größer wird. Und das alles, während die Lage in Gaza immer dramatischer wird. Gerade warnte UNICEF, dass mehr als 1 Million Kinder in Gaza akut von einer Hungersnot bedroht sind. Währenddessen steigen die Todeszahlen in der Zivilbevölkerung im Küstenstreifen weiter. Es sterben weiter israelische Soldaten und wieder werden Namen von Geiseln veröffentlicht, die nicht mehr leben. Netanyahu liefert sich derweil vor allem innenpolitische Scharmützel mit Regierungsmitgliedern und Opposition, scheinbar unberührt. Auch Bundeskanzler Scholz konnte gegen diese Gleichgültigkeit herzlich wenig ausrichten. Obwohl er Netanyahu durchaus unbequeme Fragen stellte. Wie wichtig kann ein Kriegsziel sein, das so viele Tote in Gaza rechtfertigt? Wohin sollen mehr als 1 Million Menschen in Rafah gehen, wenn Israel dort eine Offensive startet, fragte Scholz und setzte obendrauf, wir brauchen eine Vereinbarung für eine Waffenruhe, die noch lebenden Geiseln befreit. Und auch die deutsche Forderung nach einer Zwei-Staaten-Lösung fehlte nicht. Doch das Mantra und die deutliche Mahnung des Kanzlers verhallen im luftleeren Raum. Das zeigte sich in der Kabinettssitzung ebenfalls am Sonntag. Hier sparte sich Netanyahu die diplomatischen Floskeln. Er sprach erneut vom totalen Sieg der israelischen Armee im Gazakrieg.
Ein Kommentar aus Tel Aviv war das von Israel-Korrespondentin Bettina Meyer. Am Ende der Sendung nochmal nach Südbaden. Wochenlang wurde spekuliert und gerätselt. Seit heute Morgen ist es offiziell. Christian Streich wird als Trainer des Fußball-Bundesligisten SC Freiburg aufhören, und zwar nach dem Ende der aktuellen Saison. Sebastian Bargon hat für uns in Freiburg Reaktionen eingeholt.
Nach 12 Jahren geht in Freiburg eine Ära zu Ende. Heute Morgen um 10 war die Nachricht, dass Christian Streich zum Saisonende aufhört, für viele ein Schock.
Nein, ich war sicher bestätigt.
Finde ich grausam, nach so vielen Jahren.
Ja, schließe ich mich 1:1 an.
Es ist schade, wenn sich so extrem was verändert.
Ja, war klar, dass irgendwann Ende ist, aber ist ja natürlich sehr schade. Also ich hätte ihn sehr gern noch viele Jahre weiterhin gehabt, ja.
Aber man kann es verstehen, er hat immer jedes Mal sehr viel Energie investiert. Und war mit Leib und Seele dabei.
Der ehemalige Präsident des Sportclubs, Fritz Keller, hatte Christian Streich vor 12 Jahren dazu überredet, den Posten als Cheftrainer des Sportclubs zu übernehmen. Sein erstes Gefühl heute ist Bedauern.
Aber auch vor allen Dingen ja ein sehr großes, von Herzen kommendes, herzliches Dankeschön für die gesamte Energie, die er in unseren Verein reingelegt hat und einfach die neue DNA des Vereins damit verkörpert hat.
Streich hat sich mit seinem badischen Akzent, engagiertem Coaching an der Seitenlinie und klaren Worten in gesellschaftspolitischen Fragen zu einer Kultfigur in ganz Deutschland entwickelt, lobt Freiburgs Oberbürgermeister Martin Horn.
Und natürlich ist er eine ganz besondere Persönlichkeit, wahnsinnig viel Leidenschaft. Aber vor allen Dingen hat er über seine Trainerart auch diesen Verein und damit auch die Region geprägt und ist und wird es auch weiterhin sein, ein großer Botschafter für Freiburg, für unsere Region, weit über Freiburgs Grenzen hinaus.
Der Mannschaftskapitän des Sportclubs Freiburg, Christian Günther, hält Streich nicht nur für einen hervorragenden Trainer.
Ich kann sagen, was ihn auszeichnet, ist, dass er ein herausragender Mensch ist, dass es für ihn mehr gibt wie Fußball, dass hinter jedem Spieler ein Mensch ist. Wenn ich allein schon sehe, wenn er jemand auf die Tribüne setzen muss, wie weh das ihm tut, dann zeigt es, dass er einfach von der menschlichen Seite her herausragend ist. Und ich glaube, über das Trainerdasein braucht man nichts sagen. Das spricht für sich, was die letzten Jahre, welche Sprünge der Verein gemacht hat. Da hat er einen großen Anteil daran.
Der ehemalige Präsident des Sportclubs Freiburg, Fritz Keller, macht sich keine Sorgen, dass Streich nach seinem Rücktritt in ein emotionales Loch fallen wird.
Der hat so viele Ideen, sein Leben zu gestalten mit seiner Familie. Er liest gern, er wandert gern, lernt gern neue Menschen kennen, reist gern. Also der wird nicht in ein Loch fallen. Da bin ich vollkommen davon überzeugt.